Ja, ein sehr bekanntes Lied von AC/DC mit dem Titel Highway to Hell hat ungefähr folgenden Text. Und bitte lauf noch nicht weg, es kommt noch Bibel dran. Ein lockeres Leben, freies Leben, Saisonkarte für eine Einbahnfahrt. Frag mich nicht, lass mich einfach in Ruhe. Ich krieg das alles schon selbst hin. Ich brauche keinen Grund für das, was ich mache. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Geh runter, Partyzeit. Meine Freunde werden auch da sein. Ich bin auf dem Highway zur Hölle. Auf dem Highway zur Hölle. Highway zur Hölle. Ich bin auf dem Highway zur Hölle. Ich sehe ja immer wieder, was passiert, wenn dieses Lied angestimmt wird und wie die Menschen ausrasten. Wie sie feiern, wie sie tanzen, und das ist auch rhythmisch und lädt auch richtig ein. Aber ich glaube und ich bin sicher, dass dieses Lied und dieser Highway überhaupt keine rosige Zukunft hat. Eher eine dunkelrote. Und ich glaube, dass die Menschen, die das singen und das feiern, dass sie keine Ahnung haben, was die Hölle ist. Für mich steht fest, für meine Route kommt dieser Highway überhaupt nicht in Frage. Und meine Predigt heute lädt dazu ein, und ich weiß, die meisten hier, wahrscheinlich alle oder ein Großteil, sind überzeugte Christen. Und ich möchte mit meiner Predigt einladen, auf einem anderen Highway zu fahren. Nicht, dass ich euch unterstellen würde, ihr seid auf diesem Highway unterwegs, aber ihr werdet heute von einem Highway hören, von dem vielleicht das vorher noch nicht so klar war, dass ihr auf dem unterwegs sein könnt. Ich lade euch ein, oder besser gesagt, ich verweise auf etwas, wozu Gott einlädt. Und mir war diese Bibelstelle vorher nie so klar, dass es wirklich so gemeint sein kann. Und ihr werdet merken, dass es eine Bibelstelle ist, die oft benutzt wird. Und ich behaupte mal, auf eine Art und Weise, wie sich das Gott nie gedacht hat. Die Bibelstelle steht im Buch des Propheten Jesaja. Jesaja war ein großer Prophet im Alten Testament. Er hat viel Wichtiges gesagt. Es ist auch ein langes Buch, ein volles Buch. So lese ich aus Kapitel 55, Verse 6 bis 9. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Ich behaupte mal, dass in dieser Bibelstelle Gott uns dazu einlädt, auf dem Highway zu fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt. Wenn nicht, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, um zu entdecken, wo der Highway hier drin ist. Auf jeden Fall werden wir dazu eingeladen, auf diesem Highway zu fahren. Und das wird in dieser Bibelstelle so in zwei Etappen unterteilt. Die erste Etappe ist, den Herrn zu suchen. Was bedeutet es, den Herrn zu suchen? Im Vers 6 steht, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft zu ihm, solange er nahe ist. Wir haben ja heute von diesen fest installierten Handys gehört, auf der Autobahn oder Bundesstraße. Also ich glaube, wenn du das heute einem Teenager erzählst, dass es ein Telefon gibt, das da draußen irgendwo ist und es ist fest installiert. Oder erzähl mal, dass es früher mal solche Kabinen gab, wo man drin telefoniert hat. Und sie werden fragen, wieso? Wir haben heute gehört, dass es so eine Station sein kann. Wir haben heute gebetet und so weiter. Und ich glaube, dass das schon so die erste Schwierigkeit für Christen ist. Und für Menschen, die mit dem Glauben noch nichts am Hut haben, vielleicht ist das noch schwieriger. Denn mit dieser Aussage verbinden wir automatisch was? Beten. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft zu ihm oder ruft ihn an, solange er nahe ist. Und dann denken die meisten an Beten. Und wenn Christen oder Leute, die schon länger im Glauben unterwegs sind, an Beten denken, dann denken sie an, oh, Schöpfer der Erde und des Himmels, der du da thronst über den Wolken und dessen Geist sich ergießt über die ganze Schöpfung. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr betet, aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht so beten, wie wir reden. Jetzt nehme ich euch mit in meine Fehler rein. Angelika müsste mich jetzt sagen, aber Albert, aber du sagst. Ja. Ich habe das festgestellt. Immer wieder sagen Menschen, also so wie er kann ich nicht beten. Und dann sage ich, weißt du, was du damit meinst? Dass du nicht reden kannst. Irgendwie scheint es so, als würde ich, wenn ich anfange zu beten, irgendwie in eine Position, in eine Haltung, in ein Verständnis kommen, dass ich jetzt auf einmal anders reden muss, als ich sonst reden würde. Ich fange nie an und sage, hi Gott, ich habe da was auf dem Herzen, können wir mal reden? Sondern ich komme und sage, Vater im Himmel, ich bete jetzt zu dir oder wie auch immer. Und ich frage mich, wieso? Warum machen wir aus einem religiösen, aus einer religiösen Handlung, aus einem Teil unseres Lebens, der eigentlich Teil unseres Alltags sein sollte, sowas Besonderes? Gott ist, wer glaubt, dass Gott immer da ist? Okay. Wer glaubt, dass Gott mich immer hört? Wer glaubt, dass Gott sogar meine Gedanken lesen kann? Dann kann ich doch so mit Gott sein, wie ich immer bin, oder? Das Witzigste ist, wenn ich dann bete und sage, Gott, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich hoffe, du verstehst mich. Hier steht, ruf zu ihm. Und das ist eine Einladung sowohl an eingefleischte, an Hardcore-Christen, als auch an Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, einfach zu sagen, hallo Gott, hier, siehst du, wie es mir gerade geht? Weißt du, wo ich gerade stecke? Und er sagt, ja. Hörst du mich? Er sagt, ja. Kannst du mir helfen? Er sagt, ja. Und ich will euch heute echt auf einen neuen Weg einladen, auf einen Highway, auf eine neue Autobahn, wo wir Gas geben können, weil wir nicht verstellen müssen, weil wir nicht anders sein müssen, weil wir nicht auf einmal auf religiös umswitchen müssen. Gerade erst habe ich mit dem Menschen normal geredet und jetzt, wo es darum geht, dass ich eine Chance bekomme, für ihn zu beten, ändert sich meine Tonlage, meine Geschwindigkeit. Oh Herr, du siehst ihn oder sie. Rühre doch sein Herz an. Würdest du, ganz ehrlich, würdest du das zu einem normalen Menschen sagen? Und das ist das, wozu wir eingeladen werden. Ihr werdet gleich sehen, das wird noch ein bisschen heftiger. Ja, ich möchte heute ein bisschen rütteln und mit euch zusammen die nächste Ausfahrt nehmen. Vor einiger Zeit habe ich einen Anruf bekommen von der Schule meiner Tochter oder unserer Tochter. Und also sie hat angerufen und gesagt, Papa, ich bin umgeknickt im Sportunterricht, kannst du mich abholen? Und der Lehrer will unbedingt noch mit dir reden. Ich so, okay, kein Ding. Ja. Und ich gehe so ans Telefon und der Lehrer sagt, ja, am liebsten wollten wir gleich den Rettungswagen rufen, aber Fabienne hat mit beiden Händen abgewunken, nein, nein, mein Papa soll mich abholen. Und ich sage, ja, okay. Bin ich hingefahren, habe Fabienne abgeholt und sie steigt ein und sagt, Papa, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Kannst du mich schnell mal zum Arzt bringen, dass er das checkt und ich will wieder zurück in die Schule, weil wir schreiben heute Mathe. Wir sind dann schnell zum Arzt und dann hat sich herausgestellt, ja, sie hat einen Bänderriss. Ist nicht so schlimm. Ne? Halb so wild. Das wird schon. Ja? Saisonkarte für eine Einbahnfahrt. Frag mich nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Ich krieg das alles schon selbst hin. Muss das denn erst so schlimm werden, bevor wir anfangen, mit Gott zu reden? Muss ich erst in eine Situation kommen, wo ich sage, Hilfe, ich kann nicht mehr. Er sagt, ja, wo warst du früher? Ich war doch da. Ich wünsche mir, dass wir nicht so wie Fabienne handeln. Dass wir sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe gerade diese Schwierigkeit, ich habe gerade das Ding vor mir. Gerade ein schwieriges Gespräch gleich mit Angelika. Okay, das sollte ein Witz sein. Ja. Gott, ich bin gerade hier in so einer Situation, ich weiß nicht so recht, wie ich handeln soll. Kannst du mir einen Tipp geben, dass wir auf ein einfaches Niveau kommen, um mit Gott zu kommunizieren? Gott ist nicht irgendein besonderes, weit entferntes Wesen, zu dem ich einen Spezialzugang brauche, sondern er ist da für mich und will einfach mit mir kommunizieren, weil er weiß, dass es für mich das Beste ist. Und sein Sohn Jesus, als er auf der Erde war, hat er ja mal gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich bin das Abbild des Vaters. Wenn ihr Gott kennenlernen wollt, dann schaut mich an. Und er sagt in Matthäus 7,7, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Weiter im Vers 8 heißt es, denn wer bittet, er wird erhalten. Und wer sucht, er wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Irgendwie viel zu einfach, oder? In ganz schlichten Worten lade ich dich heute dazu ein, viel öfter in deinem Alltag einfach zu sagen, Hilfe, Gott, bist du da? Geht da was? Oder wenn du Gott noch nicht kennst, irgendwie auf der Suche bist nach Gott, dann lade ich dich einfach ein zu sagen, Gott, also wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann lass mich das irgendwie sehen. Kannst du mir irgendwie antworten, dass ich das wahrnehmen kann? Das Erste ist also, was wir tun, ist einfach ihn anrufen. Wie eine Handynummer, die ich wähle und Angelika geht ran und sagt, hey, wie geht's? Sie sagt, gut. Wie läuft's im Büro, wenn ich nicht da bin? Die Mäuse tanzen auf den Tischen. Das Zweite ist, damit wir auf dem Highway fahren können, müssen wir, jetzt wird es kritisch, den gottlosen Weg verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers hört. Jesaja 55, 7. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich habe das früher immer so gelesen, Gott sei Dank, das ist nicht für mich, dieser Vers. Denn gottlos, das ist ja ein Begriff für irgendwas ganz Schlimmes. Eine gottlose Gesellschaft, gottlose Handlung, gottloses Land irgendwie. Also wenn wir zu etwas gottlos sagen, dann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke dann an irgendwas ganz Furchtbares. Dabei bedeutet gottlos einfach nur, da ist Gott nicht dabei. Und ich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, könnt ihr zu jeder Minute des Tages bei all dem, was ihr tut, denkt, sagt und so weiter, sagen, da ist Gott dabei? Lasst uns das mal heute so übersetzen. Gottlos zu handeln bedeutet so zu tun, als würde es Gott nicht geben. Es wird gleich interessant. Wenn ich beispielsweise etwas im Geheimen tue, in der Hoffnung, dass keiner mich sieht, also ich mache es nur, weil ich weiß, keiner sieht mich, dann handle ich so, als würde es Gott nicht geben. Weil er sieht mich ja. Wenn ich schlechte Gedanken über jemanden habe, ich weiß, wahrscheinlich passiert euch das nicht, nur mir, und diesen Gedanken Raum gebe und da entfaltet sich was, denke ich, ach, ist ja halb so wild, weiß ja keiner. Das ist gottloses Handeln. Ich handle so, als würde es Gott nicht geben. Natürlich weiß er das. Ich kann mich doch vor ihm nicht verstecken. Er kennt mich, er kennt meine Pläne, er kennt meine Gedanken, er kennt sogar meine Gedanken, die ich noch nicht gedacht habe. Oder er kennt meine Handlungen, die ich noch nicht getan habe. Er weiß das, was mir rausgerutscht ist und ich denke, was wird er jetzt von mir denken? Und Gott sagt, was? Das hätte ich von dir niemals erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als damals Gott Adam und Eva geschaffen hat, die haben auch manchmal gottlos gehandelt. Als Eva geschaffen wurde und Adam sie sah und irgendwie sah, boah, das passt zu mir. Ne? Und dann weiß ich nicht genau, wie da was gelaufen ist. Ne? Aber stellt euch vor, sie würden nach dem ersten Tete miteinander würden sagen, Gott, du glaubst nicht, was wir entdeckt haben. Ich will es auch nicht zu fromm machen, also nicht zu sehr, oh, ne, sondern ich will uns auf einer Ebene abholen, dass wir unser Leben so leben, in dem Bewusstsein, Gott ist dabei, bei allem, bei meinen Sehnsüchten und auch in der Zeit, wo ich wütend bin. Und das ist übrigens okay, wütend zu sein, grundsätzlich, weil das sind ja, auf irgendetwas reagiere ich ja. Aber ich darf in diesem Moment nicht so handeln, als würde Gott mich nie sehen. Das ist gottloses Verhalten. Zusammenfassend könnte ich sagen, es geht hier nicht zuerst darum, etwas zu lassen und aufhören, schlechte Gedanken zu haben oder nicht mehr Schlechtes zu sagen oder so, sondern es geht zuerst darum, eine völlig neue Haltung einzunehmen in dem Bewusstsein, Gott ist da, in jeder Sekunde meines Lebens. Es ist wie Leitplanken, hast du erzählt, ich bin auf einem Weg, ich verstehe, wo ich gerade bin und dann diese Leitplanken sind immer wieder da und dann gibt es diese Momente, wo mir das gerade bewusst wird, was mache ich denn eigentlich? Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Und einfach denkst, wieso mache ich das? Ich weiß nicht, ob das okay ist, dass ich das als Pastor sage, aber ich habe manchmal auch Gedanken, die nicht okay sind. Und ich denke, Gemeinde wäre so schön, wenn nicht diese ganzen Menschen wären. Also manche zum Beispiel. Ja. Und wisst ihr, wie schnell sich Gedanken entfalten? Und das ist der Moment, wo ich dann handeln muss und sage, das ist gerade gottlos. Ich würde das doch niemals vor ihm vertreten und würde doch niemals sagen, das ist richtig so. Also, was bedeutet es, den Herrn zu suchen? Es bedeutet A, mit ihm ins Gespräch zu kommen und B, sich bewusst zu machen, er ist da und ein Leben zu führen, das alles andere ist als gottlos, nämlich Gott gegenwärtig, mit Gott zusammen. Was bringt es mir? Okay, jetzt war es bisher trotzdem recht fromm, oder? Recht religiös. Aber was habe ich denn davon, wenn du vielleicht heute da bist und du sagst, ja, ich habe mit Gott nicht so viel am Hut und jetzt weiß ich, ich kann ihn anrufen und ich weiß, er sieht mich und kennt mich und er weiß alles über mich. Das ist ja voll doof. Welchen Vorteil hat es denn, den Herrn zu suchen? Das ist der zweite Schritt. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir so langsam Richtung Highway. Wenn du anfängst, Gott zu suchen und wenn du dir bewusst machst, dass er da ist, wenn du ein nicht gottloses, sondern Gott gegenwärtiges Leben führst, dann bekommst du seine Gedanken. Stell dir vor, du bekommst Gottes Gedanken. Dir wird klar, was Gott denkt. Und jetzt fragst du dich, hä, woher hast du das? Wo steht das hier? Ich lese das mal vor. Jesaja 55, 8 bis 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und jetzt mal Hand aufs Herz nochmal. Wie oft habt ihr diesen Vers schon benutzt, um zu sagen, ich verstehe Gott nicht? Seine Wege sind halt anders als unsere Wege und seine Gedanken als unsere. Und wir begreifen das nicht, weil er ist ja Gott und wir sind Menschen. So oft habe ich diesen Vers so gelesen und gesagt bekommen und dann irgendwie hatte ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Seit wann distanziert sich Gott so? Und dann habe ich mir nochmal den Kontext angeschaut. Übrigens, Kontext ist der König. Bibel lesen, bitte, egal was passiert, wenn dir irgendein Vers komisch vorkommt, bitte Kontext, das was unmittelbar drumherum steht. Und schaut mal, ich lese das Ganze jetzt mal, diesen Vers, ich schlage nochmal die Hauptbibelstelle auf, mit dem vorhergehenden Vers. Und du machst dir jetzt Gedanken bitte darüber, wer ist gemeint. Also nochmal, ne? Meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken und ich und wir und so, ne? Und Vers 7. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Wen meint er? Die Gottlosen, die umkehren sollen. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen, denn Gottes Gedanken sind höher als seine. Gottes Wege sind höher als seine. Für mich war das ein, ach so, ich bin gar nicht gemeint. Gott will, dass ich seine Gedanken habe, dass ich auf seinen Wegen fahre. Gott meint also gar nicht mich, dass seine Gedanken höher sind als meine. Er will, dass ich seine Gedanken habe. Er will, dass ich zu ihm umkehre. Wenn ich umgekehrt bin, wenn ich auf seinem höheren Weg fahre, auf dem Highway, dann habe ich seine Gedanken. 1. Korinther 2,16 heißt es, wer kann wissen, was der Herr denkt? Und jetzt, das ist so eine rhetorische Frage. Und eigentlich müsste man antworten, niemand, wenn man diese Bibelstelle Jesaja so liest. Aber hier steht, wer kann sein Ratgeber sein? Niemand von den Menschen. Wir aber denken im Sinne Christi oder wir haben Christi Gesinnung. Wir haben diese Gedanken. Wir sind so wie er. Stell dir das mal vor. Du hast Gottes Gedanken, wenn du auf seinen Wegen gehst. Wenn du dir bewusst machst, dass er immer da ist. Wenn du zu ihm gehörst, wenn du zu ihm umgekehrt bist. Vielleicht denkt er jetzt auch, boah, irgendwie, jetzt erzählt hier Axel irgendwas von einem Prophetie-Seminar und in Hannover und irgendwie wurde was ausgelöst. Pff, was interessiert mich das? Ganz ehrlich, du musst jetzt dich nicht melden, aber was hast du heute gedacht, als Axel das erzählt hat? Ist doch mir egal, was da in Hannover passiert ist. Ich habe mir vorgenommen, die Predigt nicht zu Ende zu predigen heute. Es gibt noch einen Punkt, aber ich brauche den nicht mehr. Ich glaube, dass wir erst dann gut nach Hause gehen nach diesem Gottesdienst, wenn wir das selbst erlebt haben. Wir haben gestern bei diesem Prophetie-Seminar einfach Menschen herausgefordert. Und was mir so besonders gefallen hat bei diesem Seminar ist, dass Johannes das auf eine Art gemacht hat, dass Prophetie zugänglich wurde. Die meisten Teilnehmer, die da waren, die dachten, also prophetisch reden ist wie, ich stehe da und dann bete ich, dass mich ein Blitz trifft und dann werde ich aktiviert. Oh, ich habe einen Gedanken, so spricht der Herr. Korashaba. Weil das oft so gelebt wurde, weil Gottes Gedanken, Gottes Worte so mystifiziert wurden, als wäre das irgendwo vom Himmel her, wird dir irgendwas in deinen Kopf getan und du spuckst das aus wie so ein Roboter. Wir haben diesen Prophetie-Seminar, wir haben das so gemacht, dass Gott uns, wozu ruft er uns denn eigentlich auf und wozu ist Prophetie da? Ich will jetzt kein Prophetie-Seminar machen, aber wir sind berufen, um zu segnen. Das ist unser Job. Das ist unsere Hauptaufgabe, Menschen zu segnen, das heißt Gutes über sie auszusprechen und das soll in ihrem Leben etwas bewirken, etwas verändern. Und wir haben einfach Übungen gemacht. Wir haben Übungen gemacht, wir haben Menschen herausgefordert, Angelika zum Beispiel wurde herausgefordert. Johannes hat es nach vorne gerufen und hat gesagt, okay, bete einfach für mich, segne. Du musst nicht prophetisch reden, segne einfach. Und dann hat sie für ihn gebetet, gesegnet und sagt er, was hast du gesehen? Was hast du empfangen in diesem Moment? Und dann sagt sie, ja, das und das und das und das. Ja, ist doch Prophetie. Hä? Prophetisch reden, Prophetisch bedeutet, anstelle von jemandem reden, der es dir sagen würde. Eine ganz berühmte Geschichte ist, dass Gott zu Mose sagt, ich mache dich für Pharao zu Gott und Aaron Aaron soll dein Prophet sein. Aaron soll das übersetzen, was du sagst. Er soll das weitergeben. Prophetisch reden ist nichts anderes wie, ich gebe die Gedanken von jemandem, die mir anvertraut wurden, weiter an eine Person. Und ich wünsche mir, dass wir heute nach Hause gehen, und zwar jeder heute hier, jeder in diesem Saal ist, der in diesem Saal ist und der das möchte, dass er zugesagt bekommt, was Gottes Gedanken über ihn sind in diesem Moment. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt uns alle an irgendeinen Scanner anschließen, sondern ich möchte nochmal ein paar Leute von gestern herausfordern heute, die bei diesem Seminar waren. Angelika wurde heute richtig herausgefordert. Wir haben mit ihr in der Vorbereitungszeit uns geeinigt. Also wenn du schon predigst und dann haben wir auch noch ein Seminar davor, dann musst du von der Bühne Menschen prophetisch dienen. Ich weiß nicht, wie gut ihr Angelika kennt. Was glaubt ihr, wie ihre Reaktion war? Und dann hat ihr Gott so eine heilige Naivität gegeben, dass sie gesagt hat, sie hat vergessen zu sagen, wie vielen Menschen sie dienen möchte. Und dann hat sie einfach so rausgerufen, okay, und das ist für mich jetzt auch eine Herausforderung, aber ich glaube, dass Gott das will und so. Ich möchte jemandem hier prophetisch dienen. Und dann laufen 6 Leute da vorne, im ersten Gottesdienst. Wie viel? 8. Ach komm, 6 oder 8. Ja. Und dann fängt sie einfach an und fängt an für Menschen zu beten. Und ich spüre, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil es ist spürbar, dass Gott gerade was tut. Und dann fängt sie einem nach dem anderen an, prophetisch zu dienen. Und zwar nicht nur irgendwelches allgemeines Blabla, sondern richtig. Und sie weiß nicht selbst, wie ihr geschieht. Und dann, und als Zeichen dafür nochmal, es ging um Prägung durch den Heiligen Geist und so, hat sie noch 1 Euro-Stücke verteilt. Und mir war klar, ich wusste, ich hatte nur ein paar Euro-Stücke im Sack, ich habe nochmal 5 geholt, habe sie ihr geschenkt, sie hat noch jedem gedient. Ne? Und dann sage ich nach dem ersten Gottesdienst, Angelika, begrenzt die Zahl. Und die so, okay. Und ich dachte, bei der zweiten Predigt, wir haben 2 Gottesdienste, sagt sie, okay, ich möchte 2 Menschen dienen. Sie sagt 5. Und ich denke, wow, ist das die Angelika, die noch am Tag zuvor gezittert hat? Das ist das, was passiert, wenn wir anfangen, auf dem Highway zu fahren. Wenn wir sagen, Gottes Gedanken sind auch, sie sind für mich offen, sie sind verfügbar. Und ich möchte dir Mut machen, fang an, Menschen zu segnen. Und wenn du Menschen segnest, wenn du Gutes über sie aussprichst, gibt Gott dir Gedanken. Du bist kein Orakel, darum geht es nicht. Du bist nicht irgendeine Maschine, die Sätze ausspuckt. Aber ich weiß, dass du darin Schritte gehen kannst. Wir glauben, dass jeder Christ grundsätzlich prophetisch begabt ist. Jeder hat schon mal eine Stimme Gottes gehört, sonst hätte er sich doch nicht entschieden für Jesus. Sonst hätte er sich nicht gerufen gefühlt. Wenn du dich irgendwie entschieden hast, ohne dich gerufen gefühlt zu haben, dann weiß ich nicht, wofür du dich entschieden hast. Aber ich glaube, dass jeder, der Jesus dient, einfach seine Stimme schon mal wahrgenommen hat. Und jetzt würde ich gerne nochmal unsere Leute herausfordern. Michael, du brauchst dich gar nicht zu verstecken da hinten. Du warst auch beim Seminar. Kommst du mal nach vorne, Angelika auch. Waldemar und Olja, ihr wart auch da. Karin, oha. Okay. Und ich würde sagen, da heute Carsten und Waltraud Dienst haben, möchte ich sie auch herausfordern. Sie haben heute Gebetsdienst. Ist Waltraud da? Ah, da hinten. Kommt mal mit nach vorne. So, jetzt müssen wir ein paar Pärchen bilden oder einmal vielleicht auch ein Dreier. Team Waldemar, Olja, würdet ihr zu Karin zusammen kommen? Okay. Waltraud, du bist bei Carsten und Angelika und Michael. Ihr seid, könnt ja noch ein bisschen auf die andere Seite gehen. Ihr ein bisschen in die Mitte. Kannst du uns gleich ein bisschen Musik machen? Ich würde gerne jetzt Folgendes machen. Wenn euch das anspricht, wenn ihr einfach zugesagt bekommen möchtet, einfach einen Segen, einfach Gottes Gedanken in euer Leben hinein, dann lade ich euch ein, jetzt nicht sitzen zu bleiben, sondern so einer nach dem anderen nach vorne zu kommen. Sie werden für euch beten und Gottes Gedanken über euch aussprechen. Und bevor das passiert, möchte ich dafür beten, dass Gott jetzt das tut. Gott, ich bete, dass du jetzt ihren Mund, ihre Gedanken gebrauchst, Herr, und dass jetzt deine Gedanken in diesen Raum hineingeflossen kommen. Herr, ich bete, dass wir nicht Religion hier tun, sondern dass du zugänglich bist, dass wir dich als einen Gott erleben, der nahbar ist und der hier ist. Ich bete, dass jetzt einfach Segensgebete ausgesprochen werden, und bitte, jedes Mal, wenn ihr gebetet habt, werdet ihr dann in eigenen, in normalen Worten formulieren, was ihr für diese Person für Gedanken hattet, okay? Dann beten wir jetzt gerne. Danke, Jesus.